Liebe Freunde, ich will heute zu euch sprechen über eine Person, die ich unglaublich faszinierend finde. Und zwar ist es eine Person, über die mehr in der Bibel steht und von der mehr in der Bibel steht als von jeder anderen Person mit Ausnahme von Jesus. Also kannst du kurz mal überlegen, wüsstest du, dass über David mehr in der Bibel steht als über Abraham, über Mose, über Elia, über irgendeinen von den Aposteln, über Paulus oder über Maria oder über sonst wen, über David steht mehr. Und ich glaube, es liegt daran, weil, dass wir am Leben von diesem Menschen echt absolut fundamental wichtige Prinzipien lernen können. Und ich will heute auf einen Grundgedanken raus, der echt eine Macht hat, dein Leben zu verändern, der unglaublich befreiend und freisetzend ist, wenn wir uns mal vor Augen führen, was hat diesen David eigentlich ausgemacht? Weil das Erstaunliche ist, weißt du, da gab es einen König, den König Saul, und der hat nicht immer irgendwie so toll gehandelt, und deswegen hat Gott zu ihm gesagt, also konkret, er war sehr ungehorsam. Gott hat konkret gesagt, er soll so machen, und er hat anders gemacht. Ja. So, dann kommt der Prophet Samuel zu ihm und sagt in Vers 13, also deine Herrschaft wird keinen Bestand haben. Erstes Buch Samuel, Kapitel 13, Vers 14. Deine Herrschaft wird keinen Bestand haben, aber der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Nochmal dieser Satz. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Das ist eine Aussage, die in vielerlei Hinsicht erstaunlich ist. Erstmal, das ist das Erste, was wir von David überhaupt hören. Wir wissen noch gar nichts von ihm. Und zu dem Zeitpunkt ist der David ein Teenager. Der ist vielleicht 14, 15, 16. Man kann das ausrechnen, wie alt David gewesen sein muss, wenn er nachher so und so lang König war. Deswegen, er war irgendein Teenager, von dem noch niemand was gehört hat. Und das Interessante ist, Gott sagt, ich habe gesucht, ich habe lange rumgesucht und ich habe einen Mann gefunden, der nach meinem Herzen ist. Was für eine mächtige Aussage. Ein Mann, nicht nur der hier und da gute Sachen macht, sondern nach Gottes Herz. Jetzt ist die Frage, was hatte der Großartiges? Was ist das Besondere von diesem Menschen? Also erstmal, wir können mal durchgehen, was alles nicht besonders war. Nicht irgendwie besonders eindrucksvoll und besonders großartig war die Meinung von den Menschen über David. Also, David war nicht großartig hinsichtlich dessen, was Leute über ihn gesagt haben. Denn als der Samuel, der große, mächtige, tolle Prophet Samuel, zu Gast gekommen ist in die Familie von David, haben sie ihn nicht mal eingeladen. Das ist so ähnlich, stell dir vor, der Bürgermeister deiner Stadt kommt zu dir zum Essen, wird eingeladen und du wirst nicht mal dazu mit an den Tisch gebeten, weil du denkst, ah ja, du bist ja nur der so und so, du musst ja Abwasch machen. Ja? Und der David, das war genau die Situation. David war irgendwo hinten auf den Bergen und musste Schafe weiden. Er war in seiner eigenen Familie so wenig wertgeschätzt, er hat irgendeinen so Deppenjob machen dürfen, dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass man David auch mit einladen könnte, zu diesem Gastmahl mit dem Samuel. Das ist schon mal ziemlich heftig. Also, es war nicht aufgrund dessen, wie Menschen über ihn gedacht haben. Es war auch nicht aufgrund von seinen tollen Leistungen. Ich meine, er war 14 oder so, er hatte noch nicht irgendein Waisenhaus gebaut, er hat noch nicht irgendwie wahnsinnig heilige Sachen vollbracht und Menschen das Leben gerettet oder sowas, sondern er war einfach ein Hirte, der irgendwo, also er war der kleinste Nobody in seiner Familie. Und er war wiederum einer von einer nicht bedeutenden Familie in einer nicht bedeutenden Stadt. Bethlehem war keine wichtige Stadt damals. Du kannst sagen, das war echt der Niemand aus Niemandshausen. Also, ja, und er hatte in seinem Leben noch nichts Großartiges vollbracht. Er hat einfach nur Schafe geweidet. Also Gott, er war nicht nach seinem Herzen aufgrund seiner Leistungen. Jetzt kannst du sagen, okay, aber nachher hat er ja tolle Leistungen vollbracht. Nachher war er ein großer König. Vielleicht wusste Gott schon, dass der mal so viel Gutes tun würde, dass er deswegen einen Mann nach seinem Herzen gesagt hat. Nun, der Punkt ist, der gute David hat zwar schon gute Sachen nachher gemacht, aber er hat auch jede Menge Schrott gemacht. David hat, um genau zu sein, eigentlich jedes von den 10 Geboten übertreten. David hat eigentlich mehr Fehler gemacht als Saul. Saul, zu dem hat Gott gesagt, nee, also mit dir mag ich jetzt nicht mehr, ich habe jemand anderen erwählt. Aber der David hat eigentlich noch viel mehr Mist gebaut. Und zwar immer gleich so richtig Mist gebaut. Er hat zum Beispiel hier da mal in der Situation gelogen und aufgrund dieser Lüge wurden gleich mal eine Menge Priester erschlagen. Es führt jetzt zu weit, wenn ich euch die ganzen Bibelstellen sagen würde. Aber immer wenn David irgendwas verbockt hat, dann war das nicht nur was Kleines, sondern musste immer gleich jemand dafür sterben. David begeht Ehebruch, aber nicht nur irgendwie, sondern er lässt gleich mal ihren Ehemann töten und so. Also schon mal ziemlich krass. Und dann stirbt das Kind infolgedessen an der Schuld auch. Also es sterben Menschen aufgrund von Davids Ehebruch. David ist so stolz, dass er am Ende seines Lebens unbedingt eine Volkszählung will. Und aufgrund dessen kommt eine Plage über das Volk. Also David hat richtig viel versemmelt und da gab es richtig schlechte Konsequenzen. Also ist die Frage, warum ist David ein Mann nach Gottes Herzen? In welcher Hinsicht ist er das? Ich glaube, wir kommen weiter bei der Überlegung, wenn wir schauen. Schaut, dieses Wort, diese Prophetie wurde ja an Saul gesagt. Und sie wurde in einer ganz spezifischen Situation an Saul gesagt. Das können wir mal anschauen, am Beispiel, am Leben von Saul. Was hatte der nicht, was David hatte? Weil, hey, ich weiß nicht, ob du auch Sehnsucht danach hast. Ich hätte schon Sehnsucht, dass Gott über mich sagt, hier, der Johannes, der ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber ich weiß gleich, ausschlaggebend wird nicht sein, ob mich Leute toll finden. Ausschlaggebend wird nicht mal sein, ob ich große Leistungen habe und alles richtig mache, sondern irgendwas anders. Und ich will gerne herausfinden, was dieses anders ist. Was beim Saul auffällig ist, ist, dass er so einen Charakter hat, der so wischiwaschi ist. Also er hat Ideale, er will schon das tun, was Gott sagt und er kriegt auch ein neues Herz von Gott, als er König, also zum König ernannt wird und so. Aber dann kommen die Leute und also es ist ein Krieg im Laufen, ja, und der Samuel, der kommt nicht. Und der Samuel, der soll eigentlich ein Opfer darbringen, dass dann irgendwie Gott gnädig gestimmt wird und der Krieg losgehen kann oder so. Und der Samuel kommt nicht. Und die Leute fangen an, dem Saul davon zu laufen und da denkt sich der Saul, hey, was soll's, ich bin zwar kein Priester und Samuel hat zwar gesagt, ich soll warten, was soll's, ich mach das schnell selber. Das heißt, der Saul ist jemand, der unglaublich schnell seine Herrenideale opfert, nur, dass die Leute ihn wieder mögen. Kennst du so Leute, die ihre Ideale opfern, Hauptsache, dass Leute um ihn rum ihn mögen? Sein Charakter ist irgendwie unauthentisch. Mal sagt er zu David, oh, du bist mein Sohn und ich habe dich total gern. Und dann ein paar Wochen später oder ein paar Stunden später will er ihm im Spieß an die Wand spießen. Und er ist auch so ein bisschen, er ist ein bisschen komisch. Er hat so ein Opfersyndrom. Er meint immer, dass alle anderen ihn verfolgen. Und er glaubt eigentlich, er selber ist nicht wirklich schuld. Wenn Samuel zu ihm sagt, hey Saul, du hast wirklich was falsch gemacht, dann versucht er sich rauszureden und sagt, ja, es war so und es war so und es war so, aber er wird als Person nicht wirklich griffig. Und an diesem Punkt erscheint mir ein wesentlicher Unterschied in Davids Leben zu sein. Ich will euch eine unglaubliche Bibelstelle vorlesen. Ich sage oft unglaublich, aber das ist wirklich unglaublich. Und zwar mitten im dunkelsten Moment von Davids Leben. Ich will euch kurz beschreiben, was der dunkelste Moment Davids Lebens ist. Inmitten dieses Momentes spricht er in Psalm, den ich euch gleich zitieren werde. Also, der David, der hat seine depressive Phase. Er wird nämlich von Saul verfolgt. David, der junge König, der junge Krieger, er läuft irgendwo in der Wildnis rum, weil der Saul, der böse König, verfolgt ihn. Und Gott sagt klar zu ihm, David, lauf nicht weg aus Juda, sondern bleib in Juda und es wird alles gut. Aber David ist irgendwie so deprimiert und er sagt, nee, weißt du was, irgendwann stirb ich ja doch noch. Gott hat mich zwar früher immer mal wieder beschützt, aber irgendwie, ich mag nicht mehr. Und David begibt sich in einen Kompromiss. Und zwar läuft er zu den Feinden über. Du musst dir vorstellen, der Typ, zu dem Gott gesagt hat, du wirst mein König sein. Der läuft über zu den Feinden, einfach weil er feige ist, einfach weil er Angst hat. Und er geht nach Ziklag und bleibt einige Zeit lang, wir wissen nicht wie lang, aber so ein Jahr oder eineinhalb Jahre, bleibt er in Ziklag wohnen, auf Feindesseite. Ein richtig böser Kompromiss. Und was dann passiert, macht die Sache noch schlimmer. Und zwar zieht David irgendwann mal aus auf irgendeinen Feldzug oder was und er kommt zurück und Ziklag ist zerstört. Und in dem Moment heißt es, dass die Leute ihn steinigen wollten, also seine eigenen Leute. Lass uns mal anschauen, wie es David in der Situation geht. Erstens, er kann nicht in seine Heimat, denn Saul will ihn töten mit ein paar tausend Soldaten zusammen. Schon mal schlecht. Zweitens, er lebt in Kompromiss, das heißt, er hat seine Ideale auch gerade nicht voll erfüllt. Er hat gerade was getan, von dem er eigentlich nicht überzeugt ist. Drittens, infolgedessen ist sein Haus kaputt, ist seine Stadt kaputt, ist sein ganzer Besitz geraubt, ist seine Familie geraubt. Und viertens, als wäre das noch nicht genug, jetzt will ihn sein Team umbringen. Also seine besten Freunde sagen, David, jetzt stirbst du. In der Situation lässt Gott sich was Unglaubliches einfallen und wendet die Lage auf dramatische Weise, sodass auf einmal Saul stirbt, David sein Zeug zurückbekommt und innerhalb von kurzer Zeit König ist. So, und über dieses Ereignis schreibt David den Psalm 18. Psalm 18 trägt die Überschrift, geschrieben an dem Tag, als Gott David aus der Hand Sauls und allen seinen Feinden errettet hat. Das heißt, es ist diese Situation, wo Gott ihn auf einmal zum König macht. Und jetzt lass uns mal diesen Psalm 18 anschauen. Die Ausgangsfrage war ja, was hatte David in seinem Herzen, was hatte David in seiner DNS drin, dass Gott zu ihm sagte, hey, er ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Das ist sehr, sehr erstaunlich. In Vers 20 sagt man, Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen. Wow, er hatte an mir Gefallen. David sagt, zu dem Zeitpunkt, bevor Gott mich errettet hat, hatte er an mir Gefallen. Okay, was war das für ein Zeitpunkt? Es war der Zeitpunkt, wo David gelogen hatte und in Kompromiss gelebt war, heimlich zu den Feinden Gottes übergelaufen war. Und monatelang da so ein komisches Doppelding gedreht hat, wo er dann aufgrund dessen Familien ins Desaster gestürzt hat, seine Stadt vernichtet wurde und so weiter. In dieser Lage sagt er, weißt du was, Gott hatte an mir Gefallen. Und es geht weiter in Vers 24, denn ich war vor ihm ohne Makel und ich nahm mich in Acht vor der Sünde. Ich war vor ihm ohne Makel, denke ich, Moment, David, hallo, in welcher Hinsicht warst du denn bitte ohne Makel? An der Stelle, das ist jetzt Einheitsübersetzung, aber an der Stelle hilft es weiter, in hebräischen Urtext zu schauen. Und hier steht eben gerade nicht ohne Makel, sondern ein Wort, das heißt Tamim, das kommt von der Wortwurzel Tam. Und Tam bedeutet nicht ohne Makel, sondern Tam bedeutet ganz. Tam ist, man kann das auch übersetzen mit moralisch einwandfrei und so, aber es heißt bei weitem nicht nur das, sondern Tam ist das, wenn ein Tongefäß nicht zerbrochen ist, sondern ganz. Tam ist das, wenn eine Stunde nicht nur halb zu Ende ist, sondern ganz zu Ende ist. Es heißt vollkommen, es heißt in sich schlüssig, es heißt ganz. Und ich liebe die Übersetzung, auch Martin Buber übersetzt es häufiger so, ist ein jüdischer Gelehrter. Gott sagt zu David, hey, du hast zwar deine Fehler, du hast zwar deine Makel, aber du warst ganz, du warst authentisch, du warst in dir stimmig. Jetzt, in welcher Hinsicht war David irgendwie in sich stimmig? Ich will euch vier Beispiele bringen, die einen massiven Unterschied darstellen zu der Charakterhaltung von Saul. David war ein in sich ganz seiender Mensch. Es hat sich darin gezeigt, dass David immer schnell bereit war, um Vergebung zu bitten. David hat nicht seine Fehler runtergespielt wie Saul. Ganz sein, das bedeutet nicht, ich habe da auch noch ein paar Fehler in meinem Leben und ein paar Kompromisse, aber ist ja nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht. David hat radikal Krieg erklärt gegen die Sünde in seinem Leben. Aber sobald er eine aufgedeckt hatte oder sobald er erkannt hatte, was falsch war, war er schnell drin, um Vergebung zu bitten. Er war schnell drin, eigene Fehler anzuerkennen. Und zwar gegenüber Menschen als auch gegenüber Gott. Aber gleichzeitig war er schnell drin, Vergebung zu empfangen. Also, nachdem er das Gott gesagt hat, ist er nicht noch auf jahrelange Selbstmitleid-Tour gegangen, gesagt, ich weiß, ich habe alles verbockt und es wird nie wieder gut oder so, sondern er war bereit, von Gott sich sagen zu lassen, hey, jetzt ist es wieder gut. Und er war auf gleicher Weise bereit, anderen Menschen ihre Fehler zu vergessen, zu vergeben. Also, David wusste, Gott hat Gefallen an mir, aber das war nicht ein Vorwand für ihn zu sagen, okay, von daher sind meine moralischen Versagen nicht so schlimm. Nee, er hat gerade zu wissen, dass Gott Gefallen hat an ihn, hat ihn befähigt, auch ganz zu dem zu stehen, was nicht so toll war in seinem Leben. Ein zweites Kennzeichen, in welcher Hinsicht David ganz war, David hatte eine große Fähigkeit, in Missgunst zu leben. David hatte eine große Fähigkeit, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Zum Beispiel, als sein Sohn Abschalom ihn verfolgt hat, das war am Ende seines Lebens, ich springe jetzt ein bisschen von einer Geschichte in die nächste, am Ende seines Lebens hat Abschalom David verfolgt. Und David flieht in die Wüste, aber er sagt, hey, ich will gar nicht Jerusalem verteidigen, weil vielleicht gibt Gott ja Gott Absalom das Königtum in die Hand. Also es ist unglaublich. Er hat gar kein Problem damit. Er muss sich überhaupt nicht verteidigen. Und er sagt im Psalm 3, Vers 6, direkt in dieser Situation, ich lege mich nieder und schlafe in Frieden ein. Ich wache wieder auf, denn der Herr beschützt mich. Das heißt, er muss seine eigene Position überhaupt nicht schützen. Er muss überhaupt keine Deals drehen, um König zu bleiben. Denn ihm geht es um was ganz was anderes. Nächstes Kennzeichen, wo David ganz ist, wo sein Herz ganz ist. Sein Herz bleibt einfach immer gleich. David ist erst in Bethlehem, völlig im Verborgenen, auf dem Gebirge hinten irgendwo und spielt nur auf seiner Lyra und weidet die Schafe. Aber sein Herz ist das gleiche wie das, wo er auf einmal Goliath erschlagen hat und befördert wird an den Palast des Königs. Auf einmal ist David, wird irgendwie befördert und ist der tollste Typ, über den alle ihre Lieder schreiben und sagen, hey, David hat 10.000 erschlagen und sowas. Aber sein Herz bleibt gleich. Sein Herz wird nicht stolz, sein Herz verändert sich nicht. Es ist die Frage, dieses Ganzsein, dieses Tam, dieses, von dem ich glaube, dass es Gott wohlgefällig war, so wohlgefällig, dass Gott sagt, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Woher kam das? Ich glaube, dass es im Wesentlichen daher kam, dass David eine Sache verstanden hatte. Und diese Sache, die er verstanden hat, ist, Gott kennt mich, Gott liebt mich, Gott wertschätzt mich, Gott hat Gefallen an mir, egal in welcher Lage ich bin. Nun, das ist eine Geschichte, das haben wir schon tausendmal gehört. Ja, ich weiß, dass Gott mich mag und sowas. Aber David hat es auf eine so tiefe, systematische Weise gelernt, dass es ihn sein ganzes Leben durchgetragen hat. Und die Situation, in der es gelernt hat, die will ich euch jetzt abschließend beschreiben. Wir kehren zurück am Anfang. Das ist die erste Info, die wir über David überhaupt haben, ist, dass er irgendwo am Ende der Welt in einem kleinen Kaff gelebt hat, die Schafe geweidet hat. Das war damals ein gesellschaftlich nicht besonders angesehener Job. Das war einfach nur so ein Hilfsarbeiterjob. Und er war in seiner Familie nicht angesehen. Das heißt, er hatte nichts zu sagen, er hatte nichts zu melden. Wenn er beim Essen war, haben die Brüder gesagt, ey, komm, der muss nicht auch noch unbedingt was essen, das ist nur der Kleine und sowas. Aber in dieser Situation hat er irgendwas gelernt über die Gefühle Gottes. In dieser Situation hat er irgendwie gelernt, dass Gott Gefallen an ihm hat. Und ich stelle mir vor, dass viele, viele Gedanken, die später in den Psalmen, David hat ja über 30 Psalmen geschrieben, dass etliche von den Gedanken, die in diesen verborgenen Jahren gewachsen sind, dass die direkt in die späteren Psalmen eingegangen sind. Ich denke zum Beispiel an Psalm 16. Im Psalm 16 heißt es, behüte mich Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Ich stelle mir den jungen David vor. Freunde, das ist lang bevor irgendein Samuel zu ihm kommt und ihm sagt, hey, du wirst der neue König. Lang bevor irgendwas Großes in seinem Leben passiert, er Goliath erschlägt. Lange vorher ist er alleine irgendwo an den hinteren Hängen von Bethlehem und er singt zu Gott. Er singt Lobpreislieder zu Gott und sagt, du bist mein Glück. Ich weiß, meine Brüder, die finden mich alle blöd und in meiner Familie habe ich nichts zu melden. Und unsere Familie ist auch nicht besonders groß und ich habe in meinem Leben noch nicht viel geleistet. Aber ich sage, du bist mein Gott. Du bist mein ganzes Glück. An dir allein habe ich gefallen. Du bist mein Erbe. Du zeigst mir den Pfad zum Leben, in Vers 11 sagt er. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Er hat eine Sache verstanden. Er hat verstanden, dass Gott ihn genießt, seine Gegenwart wertschätzt, seine Gegenwart genießt. Und zwar, egal ob er groß was tut oder nicht. Ich stelle mir vor, im Psalm 139, das ist dieser Psalm, wo es heißt, Herr, ich weiß, ich bin staunenwert gemacht. Du hast mich wunderbar gebildet. Ich stelle mir vor, wie David nachts wach liegt, den Sternenhimmel anschaut als junger Teenager oder seine Hand anschaut, seinen Körper anschaut und sagt, Herr, du hast den Himmel wunderbar gebildet und du hast mich wunderbar gemacht. Und David lernt in diesen verborgenen Jahren irgendwas über die Gefühle Gottes. Und dieses Lernen über die Gefühle Gottes bewirkt in ihm eine Erkenntnis. Und es ist die entscheidende Erkenntnis, auf die ich heute raus will. Diese Erkenntnis: Er darf genau so sein, wie er ist. Er darf tam sein. Er darf ganz sein vor Gott. Er muss keine Angst haben, wenn er was falsch gemacht hat. Er kann sofort umkehren. Er kann um Vergebung bitten. Gott gibt ihm die Vergebung. Er muss keine Angst haben, wenn andere Menschen ihm nachstellen, wenn andere ihn nicht gut finden. Er hat früh in verborgenen Jahren gelernt, Herr, du bist doch mein Anteil. Du bist doch das, warum ich das alles überhaupt tue. Er hat früh in seinen verborgenen Jahren gelernt, dass Gott alles für ihn hat und dass er so geliebt ist und so angenommen ist, wie er ist, dass er ganz sein darf. Liebe Freunde, ich will euch mit ein paar sich nicht so religiös anhörenden Gedanken entlassen, oder vielleicht hören sie schon religiös an, aber was wir am Leben von David, glaube ich, sehen ist, Gott ist gar nicht so sehr in erster Linie drauf erpicht oder hat es nicht in erster Linie so sehr darauf abgesehen, dass jemand keine Fehler macht. Denn wenn David der Mann nach Gottes Herzen war, hey, er hat richtig viele Fehler gemacht, um genau zu sein, so ziemlich alle, die du tun kannst. Und Saul hat eigentlich weniger Fehler gemacht, aber irgendwas war da im Herzen von Saul, was Gott gestört hat und irgendwas war da im Herzen von David, was Gott geliebt hat. Und das, was da war im Herzen David, war Tam. Es war ein ganzes Herz, es war ein aufrichtiges Herz, es war ein ehrliches und echtes Herz. Ich glaube, dass Gott wirklich mehr Interesse daran hat, dass du dir selber gegenüber, anderen Menschen gegenüber, ihm gegenüber ehrlich bist. Das ist ihm wichtiger, als dass du perfekt bist. Ich glaube, dass Gott wichtiger ist, dass du ihm gegenüber und Menschen gegenüber Fehler eingestehen kannst. Das ist wichtiger, als keine Fehler zu haben. Und wenn du sagst, okay, Fehler ist die eine Sache, aber wie sieht es mit anderen Sachen aus? Hey, unter Fehler, es geht genauso wie Sachen, die dir schwerfallen, zugeben, Wunden zu haben. Ja, wir geben uns so gerne so perfekt. Aber ich glaube, dass es Gott noch wichtiger ist, dass wir die Freiheit und die Ganzheit und die Wahrhaftigkeit besitzen, auch zuzugeben, wo wir Wunden haben, wo wir Schwächen haben, wo wir Verletzungen haben, wo wir Schmerzen haben, und zwar Gott gegenüber und anderen Menschen, als dass wir immer nur ohne Probleme durchs Leben gehen. Gott hat erstaunlicherweise gar kein so großes Problem mit einem David, der Probleme macht. Also mit einem David, der Sachen versiebt, aber der dann auch sagt, hey, ich sehe ein, dass es falsch gelaufen ist. Er hat viel größere Probleme mit einem Saul, der sich rausreden will, der die Schuld bei anderen sucht, der nicht dazu steht, was er gemacht hat. Ich glaube, dass Gott viel mehr Interesse daran hat, dass du selber authentisch und ehrlich du selber bist, als wenn du eine perfekte Imitation von irgendjemand anderem bist. Ich glaube, Gott ist es lieber, dass du auf unvollkommene Weise einfach du selber bist, als auf perfekte Weise irgendeine Imitation. Und ich will euch einladen, mit mir zusammen zu beten zum Abschluss. Es ist ein Gebet, das relativ manchen emotional relativ schwer fallen wird, aber es ist ein wichtiges Gebet. Ich will beten, Herr, gib mir ein Herz wie David. Ich will ein Herz haben, das vor dir nichts zurückhält. Ich will ein Herz haben, das ganz und aufrecht und echt ist vor dir. Herr, ich will keine Angst haben vor anderen Menschen, vor mir selber, vor dir, zuzugeben, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die wehtun. Dinge in meinem Leben gibt, die nicht gut gelaufen sind oder nicht gut laufen. Dinge, die ich nicht gut gemacht habe. Herr, ich will aufhören, all dieses Zeug zu verdrängen. Ich will aufhören, mich aus all diesem Zeug rauszureden und eine perfekte Maske aufzuziehen. Ich will ein ganzer Mensch sein, ein wahrhaftiger Mensch, wo alle Teile seiner Persönlichkeit dazugehören dürfen. Herr, hilf mir, unter deinen Augen zu leben, mehr als unter den Augen der Menschen. Hilf mir, unter deinem Blick zu stehen, mehr als unter dem Blick von Kritik oder Lob oder Anerkennung oder hin und her, was die Welt mir geben kann. Amen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.